Ihr Lieben, früher war doch irgendwie alles viel besser. Nö. Sagt die Oma auf jeden Fall. Früher war alles viel besser. Ich bin da mittlerweile auch in einem Alter, wo ich sage, früher war alles viel besser. Und manchmal, wenn man die Nachrichten hört, und so geht es euch ja wahrscheinlich auch, haben wir das schon ganz oft festgestellt. Früher war doch alles viel besser. Wenn wir uns das heute angucken, Politiker sind in, weiß nicht, Korruption, Finanzskandale verwickelt. Im Fernsehen, in Zeitungen wird ganz offen mit Serien über Ehebruch geworben. Straftaten werden bagatellisiert. Ausländer, das leben wir sehr aktuell, leben mit einer furchtbaren Angst in unserem Land. Auf der anderen Seite kommen Gewalttäter vor Gericht mit niedrigen Strafen davon, wenn überhaupt. Und auf dem spirituellen Jahrmarkt findet sich alles, was einem so beliebt. Von Umarmen von Bäumen über Streicheln von Steinen bis, weiß ich nicht, Kaffeesatz lesen, was auch immer. Aber kann man sich ja fragen, hat das Gute überhaupt noch einen Platz in dieser Welt? Hat Gott überhaupt noch einen Platz? Lohnt es sich überhaupt, an Gott zu glauben? Ist das nicht viel einfacher und auch viel praktischer in einer Welt, in der sehr viel auf kurzfristigen Erfolg aus ist und wo man ja kämpfen muss? Ist das nicht viel praktischer, sich diesen Dingen auch mehr hinzugeben, als lange zu suchen? In einer Welt, in der scheinbar jedes Problem eine ganz einfache Lösung irgendwo in so einer Trick- und Zauberkiste hat, warum müssen wir überhaupt noch nach einem Gott fragen? Und die Frage ist natürlich, was sind die Konsequenzen aus so etwas? Und das Buch der Könige oder beide Bücher der Könige, aus denen der heutige Predigtext kommt, spricht davon und spricht auch ganz aktuell irgendwie da rein. Keiner der Könige Israels damals folgte Gott. Bereits der erste baute irgendwelche Heiligtümer außerhalb von Jerusalem, damit das Volk nicht nach Jerusalem gehen sollte. Und mit der Zeit setzte sich Götzendienst immer weiter durch. Und diese moralischen und religiösen Weichenstellungen haben natürlich Konsequenzen, damals wie heute. Und auch wir heute mögen Konsequenzen daraus immer nicht langfristig übersehen und abschätzen zu können. Aber was wir doch erkennen können, auch in diesem Buch der Könige, was wir gleich noch mal ein bisschen tiefer studieren werden, ist, dass wer in ein Leben mit Gott investiert, auch gute Früchte trägt. Und das eigene Leben trägt gute Früchte, während der Aufstand gegen Gott immer bittere Früchte trägt. Und deshalb durchdringt wahrer Glaube auch, das werden wir gleich sehen, sämtliche Lebensbereiche, einschließlich Politik und Wirtschaft und Gesellschaft. Und ja, wahrer Unglaube übrigens auch, das merken wir auch. Gucken wir nur in die Welt heute. Aber tatsächlich, und jetzt wieder zurück ins Buch der Könige, wurde Israel nie mehr gesegnet als in diesen Zeiten von schlechten Königen und guten Propheten, von denen werden wir gleich hören. Und das erscheint uns erstmal total widersprüchlich. Aber wie gesagt, ein Blick in die Welt heute bestätigt uns das ja durchaus. Wenn wir uns umschauen, überlegt mal, denkt an einige Länder und denkt an Menschen dazu und wirtschaftliche Erfolge, dann können wir das gut ablesen. Also, ich lese mal den Predigtext für heute. Das ist ein ziemlich langer Text, ehrlich gesagt, und wir werden da auch nicht ganz durchkommen. Ich fürchte mal nicht annähernd, ehrlich gesagt. Aber achtet doch einfach mal drauf, wie in diesem Text, welche Hauptdarsteller das gibt und wie Gott da vorkommt und wie vorgestellt wird und wie Menschen eigentlich darauf reagieren. Also, es ist im ersten Buch der Könige, Kapitel 17, die Verse 1 bis 16. Und Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab, so wahr der Herr Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Und es geschah das Wort des Herrn zu ihm, geh von hier fort, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Und es soll geschehen, aus dem Bach wirst du trinken und ich habe den Raben geboten, dich dort zu versorgen. Da ging er und tat nach dem Wort des Herrn. Er ging hin und blieb am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend und aus dem Bach trank er. Und es geschah nach einiger Zeit, da vertrocknete der Bach, denn es war kein Regen im Land. Da geschah das Wort des Herrn zu ihm, mache dich auf, geh nach Zapat, das zu Sidon gehört und bleib dort. Sieh, ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Da machte er sich auf und ging nach Zapat. Und als er in den Eingang der Stadt kam, siehe, da war dort eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Und er rief sie an und sagte, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr zu und sagte, hole mir doch auch noch ein bisschen Brot in deine Hand. Da sagte sie, so wahr der Herr, dein Gott lebt, wenn ich einen Vorrat habe, außer einer Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Sieh, ich sammle eben ein paar Holzstücke auf, dann will ich hineingehen und es mir und meinem Sohn zubereiten, damit wir zu essen haben und dann sterben. Da sagte Elia zu ihr, fürchte dich nicht, geh hinein, tu nach deinem Wort. Doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn magst du danach etwas zubereiten. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, an dem der Herr Regen geben wird auf den Erdboden. Da ging sie hin und tat nach dem Wort Elias und sie aß, er und sie und ihr Haus Tag für Tag. Das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Ja, so viel der Predigtext. Nie sündigte ein König so frei wie der Ahab, der gerade am Anfang des Textes vorkommt, aber auch nie tadelte ein Prophet und drohte offener, als es Elia tat, dessen Geschichte in diesem Kapitel beginnt. Die dauert auch gar nicht furchtbar lange, aber es ist ein sehr bekannter Prophet, weil sein Wirken so strahlend und so wunderhaft ist, wie kaum eine andere im Alten Testament. Altes Testament, da sind wir nicht so häufig unterwegs und deswegen, so viel kann ich euch nicht ersparen, muss ich euch ein bisschen mit in den Kontext einfach hineinnehmen, was dort passiert ist und wo wir uns eigentlich befinden. Fängt man immer mit der Zeit an, wann passiert das eigentlich? Irgendwie 870, 850 vor Christus und spielt im Nordreich Israels. Das war ein blühendes Reich damals, weil das an Handelsstraßen lag und da wurde viel mit Elfenbein gehandelt, mit Edelmetallen und Gewürzen, alles, was man so damals hatte und unbedingt brauchte. Und deswegen gab es dort einen ökonomischen Wohlstand auf jeden Fall. Also gar nicht mal so schlechte Voraussetzungen, aber wie das immer so ist in solchen Zeiten, naja, werden wir nachher nochmal sehen. Wir haben ein paar Personen. Erinnert euch noch dran, wie viel das sind oder wer das ist? Können wir schätzen? Irgendwas zwischen 1 und 3. 3 sind es. Also, okay, wir haben den Elia. Das ist die Hauptperson in diesem Kapitel, haben wir gesehen. Er betritt also in diesem Kapitel die Bühne des biblischen Weltgeschehens und von seinem Dienst wird auch nur dort berichtet und das endet auch schon bald danach. Und er wird uns gar nicht groß eingeführt. Das ist gleich im ersten Vers steht einfach drin, Elia ist da, er taucht aus wie auf dem Nichts. Er kommt aus irgendeinem Dorf, wahrscheinlich Tischbe, das muss uns irgendwie nichts sagen und das ist eigentlich auch egal, wo er könnte. Er könnte jetzt auch Meinersen stehen zum Beispiel. Am Ende kann Gott jeden Menschen gebrauchen, egal woher er oder sie kommt. Und wir merken schnell, er war ein Prophet und Aufgabe von Propheten war damals keine Kaffeesatzleserei, sondern es ging im Arbeitsleben des Propheten mal darum, auf Missstände hinzuweisen, zu korrigieren und Menschen und in dem Fall Herrscher, also ein König, anzuleiten und Veränderungen zu erwirken. Das ist auch ganz interessant. Später in dem Buch, da lesen wir noch, also dieses Prophetentum, das war ein richtiger Berufsstand. Es gab da Götzendienst, auch ganz schlimm. Dem Götzen Baal wurde dort gedient. Und da wurden am Königshof 450 Propheten beschäftigt. Also offenbar ein ganz eindringlicher Job gewesen, wenn man ihn zum Richtigen gehalten hat. Also aus Sicht des Königs auf jeden Fall. Und Elia, der kommt ganz kräftig daher als ein Kämpfer gegen Niedergang und gegen Korruption und für Gerechtigkeit und Recht und auch gegen die Anmaßung von Herrschenden. Das lesen wir alles daraus. Und er prophezeite eine Dürre in so einem Land, in dem es sowieso nicht sehr feucht ist. Aber ehrlicherweise herrscht dort ja auch schon eine geistliche und moralische Dürre. Da wächst überhaupt gar nichts mehr, was Leib und Seele ernähren könnte. Also das ist so eine echte Mangelwirtschaft. Und weil er zum König spricht, und wegen seiner Drohung, seiner Prophetie wird er gleich durch den König erstmal auf die Fahndungsliste gesetzt und muss dann auch gleich danach untertauchen. Aber da kommen wir später nochmal dazu. Und er hat auch eine besondere Gabe, denn tatsächlich, er prophezeit dort ja eine schwere Dürre, die wird dann auch eintreten. Und seine Gebete, die konnten sowohl Segen als auch Zorn bewirken. Also Zorn natürlich beim König, weil er war sauer, dass es dann nicht mehr geregnet hat. Später hat er den Regen aber wiedergebracht. Also seine Gebete hatten wirklich Kraft. Aber diese Gabe wurde ihm auch zum Problem, denn es musste ein Schuldiger gefunden werden für diese Prophezeiung. Hat er sich auch gleich selbst freiwillig dahingestellt und sich offenbart und wurde später geradezu gejagt vom König. Und dieser Elia trägt Jahwe in seinem Namen. Ganz interessant. Elia bedeutet, Jahwe ist mein Gott oder mein Gott ist Jahwe. Aber später, wenn ihr das mal zu Hause nachlest, er wird Gott aufs Bitterste vermissen und auch Gottes Namen überhaupt gar keine Ehre mehr machen, auch wenn er das in seinem Namen trägt. Denn er diskreditiert seinen selbstlosen Kampf, der verfällt der Rache und dem Blutrausch. Der tötet später 400 von diesen Baalspriestern, ganz, ganz kompromisslos und auch rauschhaft geradezu. Und jetzt klingeln ja bei uns sämtliche Alarmglocken irgendwie. Ist ein ganz böser, 400 Leute getötet. Sowas tut man doch gar nicht. Ne? Gott braucht ja auch keine Menschen, die andere für ihn abschlachten, die ihn verteidigen dadurch. Aber was wir mal wissen sollen, ist, wir reden aus unserer jetzigen Welt und unserer jetzigen Erkenntnis heraus. Und diese Erkenntnis ist auch mit sehr viel Blutvergießen erkauft worden, mit einem sehr teuren Blut, nämlich dem von Jesus Christus, der am Kreuz sein Blut vergossen hat, damit wir diese Erkenntnis haben. Und deswegen wissen wir das besser als so ein Elia und alle Gotteskrieger, die so im Blutrausch versinken. Aber eigentlich sind wir eben nichts voraus. Und spannend ist aber, wie sich so ein Elia dann weiterentwickelt und auf welchen Weg der Erkenntnis er geführt wird. Dann gibt es eine zweite Person in der Geschichte. Wisst ihr noch, wer das ist? Die Frau, genau. Und noch eine? Der König, Ahab. Also, ich mache mit dem König weiter. Die Frau ist aber auch Christoph, danke. Die kommt auch gleich noch. Dieser Ahab, König über Israel, eine sehr interessante, wenn auch abschreckende Person, der tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und zwar, Achtung, schlimmer als alle anderen. Er reizt Gott zum Zorn, steht da. Er reizt Gott zum Zorn. Das muss man sich erstmal trauen, Gott zum Zorn zu reizen. Ja, das ist schon echt eine heiße Nummer. Und davon berichtet die Bibel auch sehr konkret. Und das geht los mit dem Vater von Ahab. Ich lese euch das mal vor. Der heißt Omri. Interessanter Name auf jeden Fall. Also, und Omri tat, was böse war in den Augen des Herrn, und zwar schlimmer als alle anderen, die vor ihm gewesen waren. Also Ahab schlimm, Omri schlimm, und zwar schlimmer als alle anderen, die vor ihm waren. Also das gibt immer so eine Steigerung davon, immer der Nachfolger ist noch schlimmer. Und wer also meint, dass da jetzt keine Steigerung mehr möglich, ja ganz im Gegenteil, das kommt nämlich. Jetzt passt mal auf, was da über diesen Ahab alles berichtet wird, was das für ein schlimmer König tatsächlich war. Und Ahab, der Sohn Omris, wurde König über Israel im 38. Jahr Asas, des Königs von Juda. Und Ahab, der Sohn Omris, regierte über Israel in Samaria 22 Jahre. Soweit so nur Faktenlage. Und jetzt kommt es aber. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Also nochmal mehr als der, der schlimmer war. Der da schlimmer war. Und dann kommt eine ganze Aufzählung, warum der so schlimm war. Und es geschah, war es zu wenig, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes des Nebats, lebte, dass er Isabel, die Tochter Etbals, des Königs der Sidonier, zur Frau nahm. Das ist so ein götzenanbetendes Volk auf jeden Fall. Und er ging hin und diente dem Baal und warf sich vor ihm nieder und errichtete dem Baal einen Altar im Hause des Baals, das in Samaria gebaut hatte. Auch machte Ahab die Aschera, also so ein Holzpfahl-Anbetungsding ist das. Auch machte Ahab die Aschera und Ahab fuhr fort, den Herrn, den Gott Israels, zum Zorn zu reizen, mehr als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Also in so ein paar Verse, so eine ganze Batterie von schlimmen Dingen, die der Ahab gemacht hat. Also das ist so kein lustiger Kerl gewesen. Und das schuf natürlich auch in dem ganzen Volk Israel so eine Grundlage, um sich dem Götzendienst komplett hinzugeben. Wenn man das liest, ich weiß nicht, mit Vergleichen vorsichtig sein, aber Sodom und Gomorra war dagegen wohl so ein bisschen ein Ponyhof oder sowas. Da muss richtig was los gewesen sein. Die dritte Person, genau, jetzt kommt die Frau, da kommen wir heute gar nicht mehr hin, eine Witwe, die lebt in so einem Dorf oder Stadt, Zapat, die war offenbar eine Heidin, denn sie spricht immer von deinem Gott. Und die hat ganz große Sorge zu ihrem Überleben und zum Überleben ihres Kindes. Aber so weit kommen wir heute gar nicht mehr. Wir sind nur ganz am Anfang der Geschichte. Die Geschichte als solches, gehen wir in den Text rein, die startet gar nicht am Start, sondern irgendwie schon so richtig mittendrin. Das ist volle Pulle angerannt. Ahab, dieser Sünder, der ist ja vorher schon vorgestellt, hört sich gar nicht gut an, was der so treibt. Und zack, Elia steht vor ihm. Und woher kommt er eigentlich, stellt sich ja die Frage. Ne? Wer ist sein Vater, seine Mutter, sein Stammbaum, Ausweispapiere, Diplomatenpass, irgendwas dergleichen? Und ich finde das ganz interessant, weil häufig finden wir in der Bibel so ein ganzes Ahnenregister, um Personen auszuweisen, um ihre Vollmacht auch vielleicht anzuzeigen. Hier gibt es aber nichts dergleichen. Der Elia steht einfach da. Und dann stellen sich gleich so ein paar Fragen. Kannte Ahab den Elia überhaupt? Hm? Der steht da einfach vor ihm. Wurde er, also Elia, wurde der beauftragt? Wenn ja, von wem? Wenn nein, was bildet sich der Typ hier eigentlich ein? Also stellt euch mal vor, morgens früh um 8 steht bei euch jemand vor der Haustür, klingelt Sturm. Das wird jetzt bei euch nicht passieren. Ihr seid ja nicht Ahabs alle hier, ist schon klar. Nicht mal annähernd, aber stellt euch das mal vor und dann steht einer und schimpft ganz laut. Und wenn du dich nicht besserst, dann wird was ganz Schlimmes in deinem Leben passieren oder deinem Volk passieren. Keine Ahnung, was ihr machen würdet. Ich weiß ich nicht. Tür zumachen, umdrehen, weitermachen. Erstmal nach einem Prophetendienstausweis fragen. Woher kommst du überhaupt? Also Fragen über Fragen. Wusste Ahab, dass der Elia ein Prophet ist? Und warum schreit der Typ eigentlich so? Was geht denen das alles an? Das sind alles Fragen, die da gar nicht angerissen werden. Es scheint so, als ob der Elia wie aus dem Boden gewachsen dasteht und sein Platz genau dort sein soll. Und völlig unumstritten geht auch der Ahab damit um. Und das finde ich echt interessant. So ein weltlicher Herrscher, der offenbar auch wirtschaftlich sehr erfolgreich ist, hat damit vielleicht auch Ansehen bei seinem Volk. Und der lässt sich von dem Elia richtig was um die Ohren klatschen. Und das ist ja auch gleich nicht so selbstverständlich. Ich weiß gar nicht, so einen Termin beim König kriegt man ja auch nicht so schnell. Ich weiß gar nicht, wann ihr den letzten Termin bei eurem König mal hattet oder beim Bundespräsidenten. Ich hatte mal einen, muss ich ganz kurz erzählen. Ich hatte wirklich mal, ich war zu einer Veranstaltung eingeladen, da war der Schirmherr war der Bundespräsident. Das ging dann erstmal so los, ich musste 4 Wochen vorher meinen Personalausweis einschicken, da wurde ich erstmal gecheckt vom Bundesgrenzschutz oder Geheimdienst oder irgendwie sowas Mysteriöses. Und ich durfte dann da hinfahren und musste mich wieder ausweisen und dann standen wir da rum und haben ein Getränk gehabt. Und irgendwann kam der Moderator dann und meinte, ja, ich wollte Ihnen mal sagen, also wie das hier weitergeht. Sie können jetzt nochmal austrinken und gehen Sie auf die Toilette bitte nochmal. In 10 Minuten kommt der Bundespräsident, das war wirklich so, das ist kein Scherz. In 10 Minuten kommt der Bundespräsident und hier sehen Sie schon die Leute, da standen lauter große Männer mit ausgebeulten Sakkos irgendwie in der Ecke. Und wenn der Bundespräsident dann, und kurz vorher sagen wir Bescheid und Sie setzen sich dann bitte alle hin. Und wenn der Bundespräsident kommt, dann steht hier keiner mehr auf. Und wenn Sie auf die Toilette müssen, dann können Sie sich das rausheulen, oder das haben die wirklich so gesagt, können Sie das ausweinen oder schwitzen oder heben Sie unauffällig die Hand, dann kommt jemand vom Sicherheitsdienst und begleitet Sie raus. Also so ist der Umgang bei Herrschern. Da geht man nicht einfach mal so hin und sagt, hey, ich bin hier und ich wollte hier mal richtig eine reingeigen. Das läuft so nicht. Aber Elia, der stand da. Irgendwie spannend, ne? Dass das so passieren kann. Vor allem im Kontext dessen, was der Elia dem Ahab zu sagen hat. Also lass uns noch ein bisschen reingehen in den ersten Vers. Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesem Jahr Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. So, wenn wir da jetzt genau hinschauen, dann beantworten sich dann doch einige Fragen. Ne? Elia, das haben wir gehört, bedeutet Jahwe ist mein Gott. Also er ist es, der ihn sendet, der beschützt und der bestätigt und der helfen wird. Und der Name Elia ist dann irgendwie ja, fast sowas wie eine Kampfausrüstung, ne? Jahwe ist mein Gott, pass auf, was ich dir zu sagen habe. Und er verkündet, also Elia verkündet diese Strafandrohung dem König, der die Vollmacht hat, auch das Land zu führen und zu verändern. Und wenn der König nicht Buße tun würde, ja, wer wird es denn dann tun? Dann wird das Gericht über das ganze Volk kommen. Und der König hatte da auch eine enorme Verantwortung natürlich. Das ist anders als unser Verhältnis heute zu unserer Bundeskanzlerin. Wenn die was sagt, dann fragen wir erstmal, was hat die mir eigentlich zu sagen? So früher beim König war das vielleicht ein bisschen anders. Der König war auch Vorbild für den einfachen Mann und die einfache Frau. Und wenn er von Gott abfiel, ja, was sollte man denn dann vom Volk eigentlich erwarten? Die würden es doch nachmachen. Das ist doch wie bei unseren Kindern. Ne? Wenn ich meinen Kindern immer sage, ihr müsst mit Messer und Gabel essen. Mittlerweile haben sie es verstanden, die sind auch schon etwas älter. Aber früher, ihr müsst mit Messer und Gabel essen und ich fasse mit der Hand in die Suppe. Ja, was sollen die Kinder denn lernen, bitteschön? Und so war das beim König auch. Und er hatte schwere Drohungen ausgesprochen. Es sollte weder Tau noch Regen geben, also eine schreckliche Dürre, die über dieses Land kommen sollte und die dann auch tatsächlich kam. So war der Herr, der Gott Israels, lebt. Und damit hat Elia seine Beauftragung und seinen Auftraggeber offenbart. Der lebendige Gott schickt ihn. Er selbst ist als Gottes Diener und als sein Bote eingesetzt. Und der eine Gott schickt ihn, der Jahwe, der Ich bin, der ich bin, der Unwandelbare, der Treue. Und er sagt damit auch, Israel hat nur einen Gott und nur einen Herrscher vor allem. Das ist nicht der König, es ist der Zuverlässige, der Lebendige. Das ist kein Regionalgott wie die übrigen Götter, wie Funktionsgötter, Aschera und Baal. Da gab es irgendwie für jedes Tagesereignis so einen Götzen für Morgen, Abend, Regen, kein Regen und so weiter, die für irgendwas zuständig waren. So ist Gott nicht. Der Gott Israels ist und bleibt derselbe, egal ob bei der Berufung seines Volkes in Ägypten oder zu diesen Zeiten von Ahab oder zu unseren Zeiten. Und an dem Punkt muss man sagen, wir können jetzt dem Ahab viel zutrauen, wir haben von dem auch viel Schlechtes gehört, aber ganz blöd war der natürlich nicht. Der wusste schon, was jetzt auf ihn zukommt. Dieser Ahab hat sich ganz bewusst von dem lebendigen Gott Israels losgesagt und abgewandt, mit allen Konsequenzen, die dazugehören. Und das ist schon dramatisch irgendwie, ne? Das hören wir auch von seinen Vätern, also wenn man das vorher liest, und für den Ahab gilt das auch. Und der hat dann noch eine Frau geheiratet, die auch aus so einem götzendienerischen Volk kommt. Das war dann irgendwie nochmal so das Sahnehäubchen obendrauf. Und das merkt man auch, der Ahab, der lässt den Elia verfolgen und möchte ihn am liebsten, weiß nicht, umbringen, wegschließen oder sowas. Und das muss man eigentlich nur machen, wenn man Angst vor etwas hat, ne? Wenn er den jetzt nicht ernst nehmen würde, würde er sagen, ja komm, erzähl rum, weiter geht's. Aber der hätte echt Angst vor ihm, weil er wusste, was auf ihn zukommt. Und zwar kein Elia, sondern der lebendige Gott. Und damit war die Bombe natürlich geplatzt, also für den Ahab und für Elia auch. Und damit ging das Rennen los. Und ich habe mir überlegt, was das eigentlich so für uns bedeutet. Das können wir uns in unserem Land wahrscheinlich gar nicht so vorstellen. Also wer ist eigentlich so ein Herrscher und so ein Herrscher oder König oder Diktator, was auch immer, wie so ein Ahab das war? Kennen wir da einen? Und also wahrscheinlich fällt uns allen gleich irgendjemand ein aus ostasiatischen Ländern und so weiter. Egal, aber wir kennen das hier natürlich gar nicht. Und die Frage ist auch, welche Macht hat so ein Herrscher eigentlich? Wie würde der auf so eine Gerichtsandrohung regieren, wenn wir hingehen würden und sagen, hey du, wenn du nicht aufhörst, dann wird was ganz Schlimmes passieren. Und welcher Strafe müssten wir eigentlich rechnen, wenn wir so eine Prophezeiung aussprechen müssten? Nicht könnten oder dürften oder sollten, sondern müssten. Wir haben ja vorhin schon gehört, was der Ahab für ein Typ war. Der reizte sogar Gott zum Zorn. Also er reizte Gott zum Zorn. Das ist etwas, was man sehr aktiv auch machen muss. Jemanden provozieren, dafür muss ich mich ja entscheiden. Also ich bin ja selber manchmal auch nicht um so einen blöden Spruch verlegen. Und mit Sicherheit tue ich häufig Dinge, die Gott nicht gut gefallen. Und noch häufiger unterlasse ich Dinge, die Gott gefallen. Aber was ich mich echt nicht trauen würde, ist Gott zum Zorn zu reizen. Ne? Echt schon ein bisschen Angst, Schiss, könnte man auch sagen. So, ne? Ja, das ist bei dem Ahab anders. Und Elia macht jetzt auch mit seinem Ausspruch deutlich, dass er Gottes Bote ist. Und also nicht nur Gottes Bote ist, sondern dass er nur ihm Rechenschaft schuldig ist. Denn er sagt, vor dem ich stehe, vor dem ich stehe. Ich stehe jetzt zwar vor dir, König, also das sagt er zwar nicht so, aber können wir uns wohl so vorstellen, dass er da steht und nicht sitzt. Das wissen wir nicht ganz so genau. Du kannst mich jetzt natürlich auch bestrafen, das ist gar kein Problem, aber am Ende stehe ich vor dem alleinigen Richter und ich werde mich vor ihm rechtfertigen, nicht vor dir. Und das ist für Elia, wenn man so ein Wagnis eingeht, vor so einen Herrscher zu treten, ja auch keine abstrakte Spinnerei. Elia lebt durch und mit Gott und er steht vor ihm. Und ich denke, das meint zum einen, so dass er aus der Begegnung mit Gott lebt. Er kennt seinen Gott, er weiß um Gottes Willen und ganz verrückt, er tut sogar Gottes Willen. Ja, bis in die größte Gefahr hinein. Letzte Woche hatten wir das am Sonntag auch, ne, als es um Beauftragung gibt und dass sich wenige Menschen um Beauftragung reißen und diese Propheten schon mal gar nicht. Das wissen wir bei Elia nicht so genau, weil seine Vorgeschichte kennen wir nicht. Also verrückt. Er tut Gottes Willen tatsächlich. Also er geht seiner Beauftragung nach. Und zum Zweiten heißt es aber auch, dass Elia weiß, dass er allein Gott gegenüber verantwortlich ist. Er weiß, dass er letztendlich nur Gott das Urteil über Elias Leben sprechen wird. Kein Ahab, nicht die Frau von dem, also kein Mensch eigentlich. Und das nimmt ihn in die Pflicht und uns auch. Aber das befreit uns auch. Das nimmt uns natürlich in die Pflicht, ganz nach Gottes Maßstäben uns zu richten und idealerweise auch zu leben. Aber es befreit uns auch enorm von einer Knechtschaft durch Menschenfurcht. Das hat er jetzt schön gesagt, ne? Vor Gott stehen. Das ist ja die Frage, wie wirst du heute vor Gott stehen oder wie werde ich vor Gott stehen? Wie werde ich ihm begegnen, wenn ich heute vor ihn treten müsste? Werden wir ihn als Retter begegnen oder als Richter? Für Elia ist er der Retter. Aber wie genau trete ich jetzt eigentlich vor Gott? Das ist eine total wichtige Frage. Und das könnte man wahrscheinlich auch hier wunderbar herleiten. Oder aber auch gerade nicht. Und offen gesagt, ich kann es gar nicht so exakt sagen. Wenn es so einfach wäre, könnte ich ja sagen, Rezeptbuch raus, auf geht's. Und wir könnten das abhaken und nacheinander abarbeiten. Aber ein paar Punkte, glaube ich, können wir bei dem Elia gut erkennen und für uns anwenden. Zum einen spielt Abstammung, Herkunft überhaupt gar keine Rolle. Das kann uns große Hoffnung geben, glaube ich. Es ist egal, woher du kommst, welchen Stammbaum du hast, welche Identität, das spielt alles überhaupt gar keine Rolle. Elia, der steht einfach da aus dem Nichts, der wird durch nichts ausgewiesen, nichts Besonderes. Er ist wie wir alle, wie du und ich sozusagen. Und Gott hat einen riesen Plan mit ihm. Aber Elia läuft halt auch nicht davon vor diesem Plan. Ja, da erkenne ich irgendwie so Gegenteile zu mir auf jeden Fall. Und Elia erkennt, dass es ein Privileg ist, vor Gott stehen zu dürfen. Und ich glaube, das ist der Kern des Ganzen, in diesem ersten Vers. Wir dürfen vor Gott stehen. Wir müssen nicht knien, wir müssen nicht liegen, wir müssen nicht den Kopf in den Sand stecken. Und das war unüblich. In der Antike war der Platz des Menschen gegenüber Gott, oder gegenüber einem Götzen, sofern er überhaupt in seine Gegenwart treten durfte, ganz woanders. Hier so, irgendwo unter der Grasnarbe, aber ganz tief, wenn es geht. Also wirklich rutschend. Aber unser Gott ist anders und er ist auch nicht fern und auch nicht distanziert und das war nicht üblich und das ist auch nicht üblich und deswegen hat der Elia das auch erwähnt und das wurde aufgeschrieben. Und das Stehen vor Gott, was er hier sagt, der Elia, das ist mehr als das Gegenteil von Sitzen oder Liegen, das ist immer eine Botschaft und auch eine Haltung. Und es ist vor allem Gottes Botschaft und Gottes Haltung seiner Liebe uns gegenüber. So, damit will ich jetzt nicht sagen, dass Menschen, ne, ganz vorsichtig, die nicht auf zwei Beinen stehen können, nicht stehen können, ganz im Gegenteil. Stehen in dem Sinne ist eine Proklamation von Freiheit, zum Beispiel gegenüber äußeren Umständen, gegenüber einer Bedrohung durch den Ahab oder durch andere. Das hat aber nichts mit Beinen zu tun oder mit Standfähigkeit. Aber habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, das ist mir vorhin nochmal so aufgefallen, warum wir eigentlich bei manchen Gebeten stehen? Oder beim Glaubensbekenntnis oder so. Ich habe gar keine gute Antwort darauf, ehrlich gesagt. Da müsste man einen Theologen fragen, ob es irgendwie kirchengeschichtlich eine Geschichte dazu gibt. Ich weiß es nicht. Aber ich finde, es passt sehr gut hier irgendwie. Ne? Also ein Elia steht vor Gott und wenn etwas wichtig ist, dann stellen wir uns offensichtlich auch hin, weil wir dann nochmal anders in die Gegenwart Gottes treten. Ein Stehen vor Gott bedeutet eigentlich auch, irgendwie, ich bin gespannt, ich bin bereit, ich bin auch irgendwie aufmerksam, im Stehen schläft sich das auch schlechter als im Sitzen auf jeden Fall. Bei mir ist das so, es ist auch irgendwie eine Sicherheit durch Gottes Gegenwart und wir können auf, ja, ich will nicht sagen auf Augenhöhe kommen, aber wir können ihm gegenübertreten, wir können seine Denkweise erkennen, seinen Frieden besitzen, seine Gestaltungskraft erkennen und am Ende auch seine Aufträge ausführen. Stehen vor Gott, das ist das, was Gott ermöglicht, er richtet uns auf, damit wir vor ihm stehen können. Und das lesen wir auch im Neuen Testament übrigens ein paar Mal. Markus 9, 27, das ist die Heilung des Fallsüchtigen. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Und damit steht er vor Gott, vor seinem Gott, von Angesicht zu Angesicht. Oder Lukas 13, und er legte ihr die Hände auf und sofort wurde sie gerade, also sie stand auf und verherrlichte Gott. Markus 2, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh in dein Haus. Steh auf, das ist ein ganz wichtiger Ausspruch in der Bibel. Das ist Gottes ganzer Wille, unser Herzenswunsch, dass wir uns vor ihm aufrichten und nicht klein machen. Aber wir müssen uns auch klar machen, dass der einzige Grund, warum wir vor Gott stehen dürfen, Jesus Christus ist. Weil Jesus auferweckt wurde und auferstanden ist tatsächlich, dürfen wir auch vor Gott stehen, mit ihm und durch ihn. Es gibt da keine Schuld, die niederdrückt oder die uns zurückhält. Und das befähigt Elia und uns, vor Gott zu stehen und auch zu bestehen, auch wenn wir überhaupt nicht würdig sind. Das haben wir von dem Elia auch gesehen. Der hat da Leute abgemetzelt ohne Ende. Wir sind nicht würdig, aber wir können bestehen. Und das ist, ich finde, ist eine total irre Geschichte. Ich habe ja gesagt, wir kommen heute nicht ansatzweise durch. Wir sind immer ehrlicherweise noch im ersten Vers. Die hat jetzt erst angefangen und die hat uns aber schon so viel gezeigt von Gott und über Gott. Ein Mann, der aus dem Nichts kommt, wird von Gott für würdig erachtet, für ihn zu sprechen und so machtvoll zu sprechen. Deswegen möchte ich nochmal schließen für heute, indem ich ein paar Sachen zusammenfasse, die mir für aus diesem Geschehen für mein Leben gewichtig geworden sind und worauf ich aufmerksam geworden bin. Und vielleicht könnt ihr da auch in einigen Sachen mitgehen. Zum einen, ich möchte lernen, vor Gott zu stehen, um von ihm geprägt zu werden, ihn zu kennen, besser kennenzulernen und seinen Willen zu tun. Und ich merke halt aber auch, das ist so ein andauerndes Lernprogramm. Vielleicht ist es das auch heute, einfach Gott nochmal in einem ganz anderen Kontext zu sehen und kennenzulernen. Und es ist natürlich auch immer wieder eine beständige Umkehr und eigene Fehlersuche. Vor allem möchte ich in Gottes Wirkungsbereich hineintreten. Das bei dem Ahab gehört, der ist sehr bewusst da herausgetreten. Aber hineintreten ist nochmal genau das Gegenteil davon. Und aber auch ein Schritt, den wir sehr bewusst machen müssen, immer wieder. Irgendjemand hat mir mal aus dieser Gemeinde tatsächlich gesagt, wenn geistliche Aufträge zu vergeben sind, immer mal hier rufen. Das ist mir auch nochmal so ins Bewusstsein gekommen. Ich dachte, ja, das werde ich auch mal wieder versuchen. Denn dahinter steckt immer irgendwie Gottes Auftrag, hat dieser Mensch gesagt, und es wird dir zum Segen werden. Ja, vielleicht ist das so. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das so ist, wenn das in dieser Gemeinde passiert. Ich gehe mal davon aus, dass das so ist. Also insofern, wenn geistliche Aufträge rufen, wie bei dem Elia auch, der musste halt was prophezeien, immer hier rufen, auch wenn wir nicht wissen, was am Ende dabei rauskommt. Wie Elia möchte ich mich nicht treiben und bestimmen lassen von den Maßstäben meiner Zeit. Das fällt allzu leicht. Das merken wir, glaube ich, jeden Tag, dass wir damit hineingezogen werden und uns aber auch wieder bewusst davon lösen wollen. Und die Erfahrung dieser Geborgenheit bei Gott, so wie Elia das gespürt hat, wird mir wahrscheinlich nur zuteil, wenn ich genauso bereit bin, auf irdische Sicherheiten zu verzichten, mich ganz auf Gottes Führung einzulassen. Das habe ich jetzt aber schön gesagt. Ne? Das fällt natürlich auch leicht, wenn das gerade so gut läuft mit dem Gehalt und Lebensversicherung. Aktienmarkt funktioniert auch wunderbar. Riester-Rente weiß ich noch nicht so ganz genau. Also was bedeutet das eigentlich so im heutigen Umfeld für mich? Und das ist wirklich echt eine wichtige Lebensfrage. Ich weiß das manchmal für mich selber auch gar nicht so genau. Und ich habe so gedacht, vielleicht fehlt uns manchmal diese Erfahrung, weil wir einfach nicht bereit waren, den letzten Schritt auf Gott zuzugehen, einen entscheidenden Schritt auf Gott zuzugehen und wirklich ganze Sache zu machen. Und wenn dir das auch so geht, dann würde ich sagen, herzlich willkommen in Gottes Lernprogramm. Wir sind da ganz eins irgendwie dabei. Und es ist wahrscheinlich auch jeden Tag wieder ein neuer Anlauf. Und insofern bin ich mit Gott nicht fertig und ich werde auch nicht zufrieden sein und vielleicht geht es euch auch so. Und ich weiß auch, das wird vermutlich so bleiben, solange ich lebe. Da ist immer irgendwie eine Unruhe und eine Sehnsucht nach seiner Nähe. Aber ich habe das Ziel, ich habe zumindest mal gelesen, dass es ein Ziel gibt und ich kann es erahnen, weil wir es heute auch wieder im Text gesehen haben. Und ich kann darauf vertrauen und ihr könnt es auch. Es ist möglich, Erfüllung zu erfahren, vor Gott zu stehen, wie in Elia. Wenigstens augenblicksweise oder einen Moment lang. Denn das ist das, wozu wir alle geschaffen sind, in der Gegenwart des lebendigen Gottes zu stehen. Amen.